Das heißt, eigentlich, wenn ich mich auf meinen Hund einlasse, die Rahmenbedingungen, sage ich mal, stimmen, dann spielt er egal, wie alt er ist. Weil ich vermute mal, dass dieses Spiel dann auch einfach, ja, Quality Time ist für beide. Ja, weil diese Zeit verbringe ich ganz bewusst mit meinem Hund. Und ja, wenn der Hund halt alt ist und eben nicht mehr laufen kann, dann überlege ich halt, früher hat sie das und das gerne gemacht. Wie kann ich das denn vielleicht umswitchen und jetzt auf die aktuelle Situation anpassen, dass wir eben so spielen? Das heißt, du hast es dann eben umgeswitcht, dass sie eben liegen bleiben konnte und du trotzdem mit ihr gespielt hast. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man diese Zeit, diese Spielzeit tatsächlich sieht als das, was ich sie zumindest empfinde, nämlich als einen ganz, ganz großen Mehrwert. Weil überhaupt kein Stress, kein Ernst, sondern einfach nur Freude und Sicherheit beim Spiel gegeben ist, richtig?
Ja, das ist so. Und Bedürfnisse können sich auch verändern. Ja, also und ich sollte immer, also wenn du einen Rassehund hast, dann ist es gut, wirklich die Rassebrille mal runterzunehmen und zu sagen, was sind denn wirklich die individuellen Bedürfnisse meines Hundes? Ja, weil, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Hütehund hättest, dann wäre wahrscheinlich vieles aus seinem bevorzugten Verhaltensrepertoire kommt aus der Jagdsequenz. Und als erstes würde mir dann immer einfallen, dass Hütehunde grundsätzlich gerne lauern. Ja, das kann aber sein, dass du einen Hütehund hast und der findet das nicht so toll. Der ist halt eher dann zum Beispiel ein Packer, was bei Hütehunden, also bei Treibhunden ja, aber bei Hütehunden eher gar nicht vorkommen sollte, ra laut der Rassebeschreibung. Also da wirklich auch, ja, natürlich, Rasse spielt eine Rolle, aber wir wissen auch heute, das ist genetisch so und deshalb ist es auch beim Spielen so. Die individuellen Unterschiede sind viel größer als die der Rasse. Also immer auf deinen Hund schauen und sagen, was macht der gern? Okay, der buddelt draußen gerne Löcher. Ja, passt. Wie könnte ich das in mein Spiel integrieren? Oder eben, der beobachtet gern die Umwelt. Ja, wenn der gern beobachtet, wie könnt ihr das auch in mein Spiel integrieren? Was könnt ihr ihn beobachten? Ein Stück Futter kann man beobachten, ja. Und dann kann man das fallen lassen und dann kann es aufklauben. Also macht es euch wirklich einfach. Und vor allem beim Spielen eben nicht nach menschlichen Regeln. Ich finde es sehr wichtig, dass man an der Stelle nicht sagt, so, ja, ich will meinen Hund beschäftigen und ich will das spielerisch machen und ich gehe jetzt den Kurs, den Kurs, den Kurs. Ja, da kommen so schnell dann die menschlichen Regeln dazu. Wo das dann nur bedingt Spiel ist für den Hund, es ist dann schon Beschäftigung, es stimmt schon auch, ja, aber es ist dann immer die Frage, wie viel Qualität hat die?
Heißt also, über ein Hundeleben gesehen können sich die Präferenzen durchaus ändern. Dann kann ich ja auch sagen, ja gut, als Kind habe ich super gerne Nutella gegessen. Heute könntest du mich damit jagen. Und wenn dann jemand kommt, ja, du hast das doch als Kind gerne gegessen. Ja, dann liegen jetzt so 2, 3 Jahre dazwischen. Ich bin jetzt
Ja, schau,
erwachsener.
ich habe als Kind wahnsinnig gern Monopoly gespielt. Ich habe heute nicht mehr die Geduld dazu. Das
Ja, und
dauert ja 2 Stunden oder keine Ahnung. Ich habe einfach nicht die Geduld dazu. Und genauso ist es halt bei den Hunden auch. Ja, und es kommen dann nicht genug einfach die Alterserscheinungen dazu, sodass gewisse Bedürfnisse sich einfach verändern.
jetzt bleiben wir mal kurz da, nochmal einen Schritt zurück. Es spielen 2 Hunde miteinander. Ich sehe das und die spielen erstmal. Kann dieses Spiel, weil du sagtest, es gibt einfach gewisse Sachen, woran man sieht, dass es tatsächlich ein Spiel ist. Kann das dann tatsächlich auch kippen und dass man, dann höre ich immer, ach, jetzt haben die so schön gespielt und dann hinterher hatten sie sich in der Wolle. Soweit sollte es ja eigentlich erstmal gar nicht kommen, wenn ich als Hundehalter das Spiel beobachte, weil ich würde niemals im Leben 2 Hunde unbeaufsichtigt lassen, ist meine Meinung. Es sei denn, es wären meine Hunde in meinem Garten und da weiß ich, dass da nichts passiert. Aber 2 Hunde, die eben nicht in einem Familienhaushalt leben und draußen irgendwie irgendwas machen, würde ich nicht unbeobachtet lassen. Was wären denn die ersten Anzeichen, sag ich mal, wo man vielleicht als Zweibeiner freundlich das, was auch immer da gerade passiert, unterbrechen sollte? Weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es durchaus Hunde, die ein Problem damit haben, wenn ein Spiel beendet wird von einer Partei. Kannst du da bitte noch was zu sagen?
Ja, klar. Also es gibt ja viele Aspekte. Also ich habe jetzt, wo du das Beispiel erwähnt hast, sofort das Bild gehabt. Der eine Hund kommt zum anderen in den Garten zum Spielen. Also das finde ich halt auch sehr, also das sollte man sich gut überlegen, weil du einfach jemanden in das Territorium, in den Wohnraum, in das Zuhause von deinem Hund reinlässt und du würdest das auch nicht unbedingt, du möchtest auch nicht jeden zu Besuch haben. Und die können sich das ja nicht aussuchen. Das ist dann, ja, das ist halt, weil sich die Mamas gut verstehen, ja. Und da müssen die Hunde miteinander spielen. Also das Bild habe ich gehabt, nur dass ihr wisst, wovon ich jetzt ausgehe. Und natürlich würde ich den nicht unbeobachtet lassen. Ich würde immer wieder Spielpausen initiieren, je nachdem, wie die Befindlichkeiten sind. Wenn die jetzt zum Beispiel miteinander keine Probleme haben mit Futter, dass jeder mal einen Kauknochen oder sowas kriegt. Wenn sie Probleme haben, dann macht man halt eine Trennung auch dazwischen oder nimmt sie an die Leine, wenn sie das gewohnt sind, natürlich, ja, nicht einfach so. Und sitzt ein bisschen abseits und ein Spiel eskaliert selten ganz spontan. Das kann auch sein, aber es eskaliert und so Eskalationszeichen sind eben, es finden keine Spielpausen mehr statt. Ein Hund signalisiert ganz klar und deutlich, dass der andere auf Distanz bleiben soll. Das heißt, es finden zuerst, also zuerst vermehren sich meistens die Konfliktsignale. Das heißt, man sieht viel Abwenden vom anderen Hund, Schmatzen, Züngeln, sich also immer wieder wegdrehen, Teile oder komplett wegdrehen, immer wieder versuche zu schnüffeln, der andere geht nicht darauf ein. Dann kommt als nächstes die nächste logische Stufe ist, dass der eben Distanz nicht mehr vergrößert, sondern den anderen vertreiben will. Also es kommen Drohgebärden, es kommen Zähne zeigen, es kommt Knurren, der Körperschwerpunkt geht zum anderen Hund hin, ja, mit gefletschten Zähnen, mit gezeigten Zähnen. Das sind so also die groben, ja. Also ich denke mal, du wirst mit irgendjemandem vielleicht über Stress und Drohverhalten und so weiter schon geredet haben. Das kann man dann irgendwo verlinken. Und wenn das eben beginnt, ist wirklich der allerspäteste Zeitpunkt, dass ich versuche, die Situation zu deeskalieren. Und was ich auf keinen Fall machen würde, wäre jetzt einen Hund abzurufen. Also vor allem nicht den, der jetzt vielleicht, ja, also der frustig ist, das ist quasi die Bombe, die jederzeit explodieren kann. Und wenn ihr den anderen rausruft, der vielleicht froh ist, dass ich ihn rausrufe, aber in dem Moment, wo der dem anderen den Rücken zudreht, ist das eben so, dass die Hunde dann durchaus angreifen können, also auch aus dem Frust raus. Mir fällt jetzt der Fachbegriff, aber der ist jetzt auch nicht wichtig. Der ist jetzt einfach weg. Futsch. Der ist weg.
Also das heißt, ich
Also.
als Hundehalter sollte auf jeden Fall gucken, und wenn ich persönlich denke, hoppla, das ist jetzt kein Spiel mehr, dann sollte ich nicht erst warten, bis die
Nee.
kleinen Warnzeichen vorbei sind und mein Hund auf gut Deutsch den Holzhammer raus holt, damit der andere versteht, dass er nicht mehr will, sondern ich gehe hin, versuche erstmal die Situation zu deeskalieren. Vielleicht kann ich mit dem Futterspiel, das ist für den und das ist für den, irgendwie was.
Je nachdem, eben, was man auch so also als Basis hat, das Hingehen ist manchmal auch schon ungeschickt. Also, man sollte da wirklich, das ist wirklich schwer, so pauschal da zu sagen, was man machen kann. Aber das Hingehen kann auch schon zur Eskalation beitragen. Also, wenn ich mich denen näher, zuerst würde ich sie freundlich einfach nur ansprechen. Und wenn ich mich näher, dann mache ich bitte einen Bogen. Ja, so dass ich nicht grad drauf gehe oder versuche irgendwie zwischenzugehen oder so, sondern ich mache einen Bogen drauf und schau mal, ob irgendein Hund vielleicht auf mich reagiert. Der wird einfach nur gelobt. In den meisten Fällen ist ja Futter in dem Fall dann gar nicht möglich oder nicht sinnvoll oder sogar dumm. Also je nachdem, das muss man wirklich sehr von der Situation abhängig machen. Aber man kann schauen, wie kann ich jetzt zum Beispiel zu einer Pause bringen. Wie kann ich da Pause initiieren? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wasser kann ich in der Regel ganz gut anbieten. In zwei Näpfen oder in zwei Gefäßen wäre es halt dann sinnvoll, dass es dann nicht am Wasser dann direkt zu Problemen kommt. Spielzeug oder so würde ich da jetzt auch nicht unbedingt sofort ins Spiel bringen. Also da muss ich ein bisschen mit Gefühl vorangehen. Ganz toll ist es natürlich, wenn ich schon ein Entspannungssignal habe. für die Hunde, das ist ideal dann in dem Fall einzusetzen, dass man sagt, okay, während der Annäherung in einen Bogen gebe ich das Entspannungssignal und eventuell kann ich dann zum Beispiel sowas wie ein Handtouch oder so abrufen, abfragen, ob das der Hund machen kann. Und dann gibt es ja dafür einen Keks, ja. Und auch, also wenn ich jetzt nur allein bin, ich kann die auch, also ich werde die nicht wieder aneinander füttern, zueinander füttern, sondern wird schon schauen, dass da eine gute Distanz ist oder wenn, je nachdem eben, was der Hund schon kennt, nichts Neues bitte. Du hast schon das Namensspiel erwähnt, das ist natürlich auch toll. Oder dass man sagt, der eine kennt das Namensspiel, der andere nicht, dann kriegt der eine eben die Kekse geschmissen, damit er ein bisschen Distanz aufbaut und der andere kriegt bei mir dann die Kekse aus der Hand. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, sodass es auch, wenn ich jetzt Futter einsetze, dass es nicht eskaliert zusätzlich, weil ich diese Ressource halt reingebracht habe. Also Entspannungssignal ist immer ganz toll, aber bitte natürlich vorher trainieren. Oder alles, was dann so Richtung Entspannung geht, mit dem kriege ich meistens einen guten Fuß in die Tür, um dann die Erregung wieder ein bisschen zu senken. Und entweder die können sich dann auch eh wieder schön begegnen und können sozial interagieren, vielleicht auch sogar ohne Spiel, ja, und es passt, oder man ändert dann die Rahmenbedingungen.
Kommen wir mal nochmal dazu, zu diesem, ja, ich spiele mit meinem Hund, indem ich einen Ball werfe. Wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, es ist tatsächlich ein Spiel, wenn der Hund den Ball dann aufnimmt und damit wie von der Tarantel gestochen um dich rum rennt und den Ball hochschmeißt und letzten Endes ja mit dem Ball alleine spielt, aber du bist halt immer noch mit dabei. Es gibt ja diesen schönen Begriff, die Welt ist Ball, der Balljunkie. Ist diese Problematik dann sozusagen über ein Spiel entstanden? Ein Balljunkie ist halt ein Hund, der gefühlte 1,5 Millionen Mal hintereinander diesen Ball geschmissen haben möchte und den auch jedes Mal holt und tatsächlich apportiert, was in dem Fall dann aber kein Spiel mehr ist, sondern schon, ja, ein Problem. Wie siehst du das? Wie würdest du sagen, um das zu vermeiden, keine Ahnung, sage ich jetzt mal ganz platt, bitte wirf den Ball dreimal und beim vierten Mal wirfst du ihn und dann darf der Hund sich damit alleine beschäftigen. Oder wie siehst du das? Ist es einfach, darauf würde ich gerne den Bogen nämlich schließen zu den potenziellen Spielzeugen für Hund. Fangen wir mal mit diesem berühmten Bällchen und mit diesem berühmten Problem des Balljunkies an. Kannst du da bitte was zu sagen?
Also kein Hund wird als Balljunkie geboren. Also die Hunde werden zu Balljunkies gemacht. Du kannst Ball durch jedes andere Spielzeug ersetzen. Es ist nämlich nicht das Objekt selber, das die Probleme macht, sondern ist der Umgang damit. Und
Umgang des Menschen oder der Umgang des
der Umgang des Menschen, ja. Und da mache ich niemanden, also kein Mensch einen Vorwurf. Man weiß es ja nicht besser. Aber wenn du schon das Problem hast, ist es nicht die Lösung, den Ball wegzupacken. Und der Hund wird, wenn er Tendenzen dazu hat, wenn das zu seiner Persönlichkeit gehört, sich was anderes suchen, worauf er sich versteifen kann. Also das ist nicht die Lösung, sondern, und es wäre auch sehr schade, ja, weil ja das eigentlich auch ein Stück weit Freude macht. Aber wenn es jetzt wenn es so wirklich ein Balljunkie ist, also wenn es schon problematisches Verhalten hat, natürlich auch einen sehr negativen Beigeschmack hat. Aber es ist der Umgang mit den Spielzeugen und wie wir damit umgehen. Und wir Menschen haben so die Tendenz, dass, also wir spielen, wir wollen mit dem Hund spielen, das Spielzeug kommt raus, dann spielen wir Vollgas und dann kommt es weg. Punkt. So. Und da haben wir diese klassische Szenario, so, man hat es eh schon tausendmal gehört, ich sag's nochmal, das ist wie kurz vorm Höhepunkt zu sagen, danke, ich gehe jetzt gerne rauchen. Also ich rauche nicht, aber so, ihr merkt es euch jetzt alles. Das ist ganz furchtbar für die
Begriff
Hunde.
Coitus interruptus. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ja, ich
Aber
stehe dazu.
ganz, ganz gemein, so kurz vor knapp quasi. Und es verändert dann einfach die Befindlichkeiten auch. Und es wird halt mit diesem Objekt in dem Fall assoziiert. Und deshalb eben geht es darum, dass, also du kannst es vermeiden, indem du von Beginn an spiel bitte mit dem Ball. Wenn dein Hund mit Bällen gerne spielt, dann nutz ihn auch. Aber schau einfach, dass du die Aufregung runterfährst am Ende. Ja, und dass du dann das Spiel, das Spielzeug, wenn es um ein Objekt geht, nicht einfach wegpackst, sondern eben sagst, wenn der Hund das haben möchte, dann darf der das haben, jederzeit. Also nicht erst noch X würfen, sondern es gibt viele Hunde, die wollen eigentlich den Ball nur geschmissen haben, damit sie den Ball haben können und werden aber mehr oder weniger dazu genötigt, immer wieder zurückzukommen und ihn abzugeben. Und wenn man das schon merkt, der will den eigentlich gar nicht abgeben, ja, dann lass sie den halt mit dem Ball rennen. Wo ist denn da das Problem? Ja, da löst sie wieder das aus meinem Kopf raus, dass das Spiel so ausschauen muss. Dann soll der halt mit dem Spiel, mit dem Spielzeug rennen. Und ja, deshalb ist es so wichtig herauszufinden, was an dem Spiel macht meinem Hund besonders Spaß. Wenn es dem Hund darum geht, nachzurennen, dann ist es ganz klar, dann ist einfach das ein Spezialist im Hetzen. Ja, es kommt wieder aus der Jagdsequenz. Und ihr werdet schauen, dass sie da die Erregung runterfahren, indem ihr zum Beispiel die Jagdsequenz für den Hund abschließt. Das heißt, er darf packen, er darf vielleicht auch noch zerlegen und vor allem darf der am Ende fressen, weil dann sinkt die Erregung. Das heißt, ich werde immer wieder zwischendurch und natürlich auch am Ende einfach Futter streuen. So das Objekt bleibt bitte einfach liegen. Es geht nicht darum, ihn da zu überlisten. Das funktioniert nicht. Trickt eure Hunde nicht aus, das geht nicht. Einfach immer wieder Futter dazu streuen und der darf die Kekse aufklauben und das Ding bleibt einfach liegen. Und am Ende kündig halt einfach an, wenn du das wegnimmst und wenn du es ankündigst und der Hund schießt hin und nimmt sich das, warst du okay, die Erregung ist einfach noch zu hoch, da müssen wir nochmal nachjustieren.
Das heißt, das Problem ist nicht der Ball an sich, sondern der Umgang mit dem Ball, dass ich da an mir arbeite und eben nicht nur schmeißen, holen, schmeißen, holen, schmeißen, holen. Hund ist auf 180 und ich packe den Ball weg und der Hund denkt, und jetzt? Also das heißt
Der
eigentlich.
wird wirklich völlig allein gelassen auf einer ziemlich hohen Erregung. Und was passiert das nächste Mal, wenn der Ball rauskommt, ist er gleich wieder auf 180. Ist ja klar, weil also das ist einfach abgespeichert. Die Hunde, die stärkste Emotion und die letzte Emotion, die bleibt hängen. Und das ist in dem Fall fühlt sich das auch richtig doof an. Und der Hund, ich meine, das macht er nicht bewusst, nicht, dass jetzt glaubt, der denkt wirklich so, wie ich das jetzt ausspreche. Aber was passiert ist, der Ball ist da, ich nutze es aus. Das nutze ich jetzt aus, weil der kommt ja dann eh gleich wieder weg. Ja, und da wird halt die ganze Energie reingesteckt. Also es ist einfach.
Heißt, in einem Spiel durchaus lernt der Hund auch.
Na
Ne?
ja,
Also
klar,
Spielen ist
Spiel.
auch mit Lernen verbunden.
Ja, der Hund lernt in jeder Sekunde seines Lebens, also wenn er gerade schläft, ja, oder im
Dann
Koma ist.
verarbeitet er aber das Gelernte.
Ja, das Gehirn arbeitet trotzdem und es wird vieles in den Langzeitspeicher auch dann rübergeschupft sozusagen. Ja, also es ist auch wichtig und Ruhe und Schlaf, es ist ja Ausgeglichenheit ist einfach wichtig. Ein Leben komplett ohne Spiel, wenn man immer nur versucht, den Hund zu deckeln, ruhig, 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 das macht keinen Spaß. Ja, es gehört dieses Auf und Ab dazu. Das ist das, was Spaß macht.
Jetzt kommen wir nochmal zu den Spielsachen. Ich nenne das jetzt einfach mal Spielsachen für den Hund. Ich stehe dazu, Qualität hat ihren Preis. Wie sieht das denn bei wirklich hochwertigen Produkten, wobei ich hochwertig jetzt einfach für den Hund so definiere, wenn der darauf rumkaut, dass das eben nicht irgendwelche Giftstoffe freisetzt? Was muss ich denn für ein gutes Hundespielzeug vom Preis her ansetzen? Und was ist überhaupt ein gutes Hundespielzeug? Kannst du da bitte was zu sagen?
Ja, also Spielzeuge, die jetzt hauptsächlich mit dem Maul bespielt werden, auf denen rumgekaut wird oder die überhaupt mit Futter kombiniert werden, also sogenannte Futterbastels, Futterbälle und so weiter, irgendwas was oder Schleckmatten, alles dies in diesem Bereich, das muss natürlich lebensmittelecht sein im besten Fall, ja, so dass sie, dass das wirklich, also quasi Humanstandard, lebensmittelecht
Ich dürfte
ist.
als Mensch da reinbeißen und mir dürfte da nichts
Ja,
passieren.
genau. Also das finde ich so das Minimum. Billigprodukte würde ich absolut nicht in dem Fall empfehlen. Auch gerade bei den Bällen, wenn die Hunde die Bälle rumtragen und drauf rumknautschen und es lösen sich dann Teile und also die müssen auch alle BPA-frei sein. Also das sind halt wirklich Standards, wo ich sage, also zumindest bei uns in der westlichen Welt, bitte, das wäre ganz toll. Ja, dass es das ist. Und da kannst du davon ausgehen, je nach Größe des Hundes, also wenn man jetzt kleine Bälle hernimmt, die sind dann so ab 10 Euro. Ja, und größere Bälle, ich meine, nach oben hin gibt es eh, wie wir wissen, kaum Grenzen. Aber die größeren Bälle fangen dann auch so bei 12, 15 Euro an, also bei so normalen Bällen. Und je nachdem, auch, wie mein Hund so ist, schaut es wirklich auf die Haptik. Ja, also weil ganz runde Bälle sind nicht für jeden Hund geeignet. Die meisten Hunde knautschen oder tragen lieber Bälle, die ein bisschen Struktur haben. Und da sollte man halt dann auch schauen, wie fest knautscht der Hund, weil wenn die appliziert sind, draufgeklebt sind, dann können sie dich den natürlich lösen. Das wäre doof, wenn der Hund das abschluckt und vielleicht sogar einatmet oder so. Also nachdem diese Sachen eh alle, sage mal, weniger giftig sind, ja. Also natürlich ist, macht die Menge immer das Gift, aber grundsätzlich sind sie ja nicht giftig. Wenn der das jetzt abschluckt, dann wird das in der Regel ausgeschieden, aber das will man ja nicht. Und vor allem finde ich da eigentlich das Aspirieren, also das Einatmen so gefährlich, wenn der Hund sehr stark knautscht und im Stress dazu neigt, Dinge zerkauen zu wollen. Und deshalb würde ich auch bei der Qualität schauen, wie ist mein Hund ein Knautscher? Welcher Widerstand ist für den gut? Ist der Ball nämlich zu hart, dann wird es frustig für den.
Weil er
Ja?
nicht knautschen kann,
Dann
dann
kann er
nehme
nicht knautschen
ich.
und dann fangen die an, richtig drauf rumzubeißen und das ist dann richtig doof. Das heißt, es muss einfach da auch nochmal der Widerstand ganz gut passen. Oder Hunde, die zum Beispiel so Retriever, die ja eigentlich für das weiche Maul bekannt sind und die auch wirklich diesen Rassestandard entsprechen, so damit ich es nur erwähnt habe, die möchten meistens ganz weiche Dinge. Und wenn man sagt, okay, das Stofftier ist jetzt draußen nicht so praktikabel, weil das muss ich dann wirklich alle 2 Tage, 3 Tage waschen, weil das so versifft ist. Und ich weiche da auch auf einem weichen Ball aus, dann ist das durchaus möglich. Und die wollen dann meistens große Bälle, die aber ganz, ganz knautschig sind. Also die richtig, richtig gummiartig sind. Also da investiere lieber mal an 2 Tage vorher in Beobachtung von einem Hund und in ein bisschen überlegen, wie gesagt, die 2 Gehirnzellen, die ich anfangs erwähnt habe. Und dann macht ihr auf die Suche, ob es passt oder nicht, ob es sowas Passendes gibt oder nicht und macht investiert da einmal vernünftig.
Das heißt, dieser berühmte Tennisball, der ja immer gerne hergenommen wird, ist definitiv nicht geeignet, weil ein Tennisball ist zum Tennisspielen und ja, der hält einem Hundemaul schlicht und ergreifend nicht stand. Ja, also in der
Ja,
Regel wird er zerfleddert.
Tennisbälle würde ich grundsätzlich meiden, weil die erstens mal Klebstoffe drinnen haben, die nicht dafür gedacht sind, dass Hundemaul sie bearbeitet, also wo wir nicht wissen, wie giftig die sind. Und die haben ja auch so, die sind ja, wenn ich mich nicht täusche, aus Glasfaser. Das heißt, die machen ja auch die Zähne kaputt.
Also es gibt ja nicht, und wie gesagt, es ist ein Tennisball und für
Ja.
Tennisspielen ist dieser Ball perfekt. Der wurde aber definitiv nicht dafür entwickelt, dass Hunde
Wenn die
damit
Größe
spielen
passt
können.
und an die Farbe gut gefällt, gibt es ja auch Hundebälle in Tennisoptik, die aber wirklich für Hunde geeignet ist. Genauso wie mit Golfbällen. Golfbälle sind auch nichts für Hunde, aber es gibt auch Hundebälle in Golfoptik. Sind super.
Wir waren ja jetzt bei den berühmten Bällchen zum Spielen.
Ja.
Was gibt es denn noch außer dem Ball als
Also
sinnvolles Spielzeug, sage ich jetzt mal?
Ich finde ganz, Zergel finde ich ganz gut. Man muss sie nicht als Zergel benutzen. Aber warum finde ich sie grundsätzlich gut? Es gibt sie wirklich in allen möglichen Formen, Farben und Varianten. Ich sag, wählt immer eine etwas längere Variante, weil dann kann ich gut Beutespiele machen. Das heißt, ich kann sie am Boden entlang führen, in zackigen Bewegungen und so weiter, ohne dass sie mir eben dabei über den Hund beugt. Was natürlich total klasse ist, ich würde immer ein Zergel mit Druckdämpfer verwenden, weil wenn dein
Heißt
Hund,
das?
also die haben so eingearbeitete Gummi, ja, also eingearbeitetes Gummi, dass wenn der Hund wirklich dann mal zerrt, also auch wenn du jetzt noch einen Hund hast, der noch nicht zergelt, man kriegt das hin, ganz bestimmt. Und also meine haben auch lange nicht gezergelt und heute haben sie sehr viel Spaß oder heute hat sie sehr viel Spaß dran. Und der gibt eben etwas nach. Das heißt, es ist einfach für die Hunde dann und auch für dich, Für dich ist es Schulter- und Armschonend und für die Hunde für den Bewegungsapparat schonend, weil das nicht so harte Rückrucke dann sind.
Jetzt gibt es ja auch noch neben den in Anführungsstrichen Spielzeugen wie Bällchen und Zergel. Und du hattest ja auch ganz zu Beginn dann noch gesagt, die Möglichkeit der Futterbälle, wo man halt auch Goodies reinpacken kann. Es gibt ja auch gute und sehr gute Intelligenzspielzeuge. Da würde ich ganz kurz einmal drauf zu sprechen kommen. Was wäre da, gibt es da sozusagen Einsteigermodelle und fortgeschrittenen Modelle? Weil vielleicht sagt der ein oder andere, ja, ich habe hier ein Intelligenzspielzeug, aber mein Hund, der ist offensichtlich nicht intelligent genug, das zu bedienen. Da würde ich ganz gerne nochmal deine Meinung zu wissen. Und sind Intelligenzspielzeuge denn tatsächlich Spielzeuge?
Also Intelligenz ist dieses Wort. Ich habe noch kein besseres Wort für diese Art der Spielzeuge. Ich finde es nicht passend, den Begriff, weil es immer so suggeriert, wenn mein Hund das nicht kann, ist er nicht intelligent. Und das passt für mich nicht. Grundsätzlich bei den Dingen, da schaut man immer, dass es entweder hochwertiges Plastik ist oder, also meine bevorzugte Variante ist die aus Holz und die halt entweder so bearbeitet ist, dass es eben nicht giftig ist für den Hund oder eben komplett Natur ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es wirklich egal, welches Spielzeug ich mir da aussuche, denn das Allerwichtigste ist, dass wenn ich das mit ihm mache, also Intelligenz, sogenannte Intelligenzspielzeuge, sind Spielzeuge, mit denen man gemeinsam spielt. Also man lässt den Hund damit nicht alleine. Das finde ich ganz wichtig, denn das Ding lebt ja davon, dass da Kekse drin sind. Und es muss immer jemanden geben, der nachlegt. Und deshalb sind wir. Und deshalb sind das gemeinsame, ist das eine gemeinsame Interaktion oder im besten Fall halt auch Spiel, weil es halt Baden Spaß macht. Und ganz egal, welches Modell ich wähle, ich mache es meinem Hund immer mega einfach zu Beginn. Weil das, was da am meisten, am häufigsten vorkommt und wo die Hunde dann aussteigen, ist, weil sie frustriert sind, weil sie das Leckerli riechen, aber nicht dazu kommen. Und deshalb, egal ob das zum Aufklappen, zum Wegschieben, zum Umklappen, zum Rausnehmen ist, ganz egal. Ich mache das mal einfach nur nackig, das Teil, lege alles hin und streue einen Haufen Kekse rauf. Dass der Hund einfach nochmal kapiert, okay, wenn das Ding da liegt und die Mama daneben sitzt oder der Papa, dann gibst du einfach einen Haufen Kekse. So, und die machst ihm ganz leicht. Und um die Mechanist, damit der Hund den Mechanismus versteht, da führe ich den langsam hin. Also wenn ich so diese Steckdinger habe, dann platziere ich es. Ich fülle das richtig großzügig an. Ich kann ein paar Kekse auf die Seite dann nehmen und ich stelle das dann so schräg rauf, sodass wenn der Hund zum Beispiel dann ankommt, weil er sich die Kekse, die daneben liegen, nimmt, das umkippt und er versteht, aha, das Ding muss raus, dann komme ich zu den Keksen. Und so arbeite ich mich dann halt langsam hin. Und das klingt jetzt wahnsinnig aufwendig, das ist es aber nicht. Meistens habe ich das in einer Einheit eigentlich schon gemacht. Außer wenn dein Hund Angst vor diesen Dingen hat, aber dann bitte verwendet das nicht. Ja, also wenn der Geräuschangst hat, dann verwendet man nichts, was klappert, klackt oder sonst irgendwas. Dann nehme ich wirklich was anderes. Und es muss nicht jeder Hund zur Intelligenzspitze kommen. Also es muss nicht unbedingt sein.
Jetzt gibt es ja, man sagt ja immer so schön, wenn irgendwo in der Familie ein Kind geboren wurde und das ein bisschen größer ist, dann holt man dem Spielzeug, weil man was richtig schön laut ist und quietscht und alles, weil man kann ja hinterher abends nach Hause fahren und die Eltern müssen mit dem Spielzeug und dem Kind dann zu Hause bleiben. So, das würde ich ja nie tun, würde ich ja nie, nie tun. Aber gesetzt den Fall. Man hätte jetzt so ein Quietschi-Spielzeug. Du hattest das jetzt schon gesagt mit den Hunden, die da vielleicht Probleme mit haben. Das heißt, was Quietschendes muss nicht immer toll sein. Es gibt ja, keine Ahnung, solche Plastikmäuse oder was weiß ich. Und wenn man drauf, oder so ein Schwein, was tatsächlich grunzt, wenn man da reinbeißt. Das heißt, da muss ich auch erst mal gucken, ob das für meinen Hund in Anführungsstrichen geeignet ist, weil er vielleicht das gar nicht witzig findet. Wenn es quietscht, oder kann es auch sein, dass dieser extreme Quietschton, der mich auch schon so zum Wahnsinn bringt, meinen Hund vielleicht auch wahnsinnig macht?
Also das kann man so pauschal nicht sagen. Ich würde zum Beispiel nie sagen, verwendet Quietschspielzeug. Quietschspielzeug kann super sein für die Hunde. Ja, das kann wirklich toll sein. Ja, wenn der Hund Angst davor hat, nein, natürlich nicht. Ja, dann nehme ich was anderes. Und also ich verwende zum Beispiel durchaus Quietschspielzeug. Mein Hund hat auch Freude dran. Die Maya, die es leider nicht mehr gibt, die hat auch immer Freude dran gehabt, die hat sie mal rausoperiert, die Quietschis. Also der ihr Leidenschaft war, das dann zu zerlegen und das Quietschi rauszuoperieren. Ja, das war okay. Ich habe günstiges gekauft, habe das immer wieder zusammengenäht, bis es halt wirklich gar nicht mehr zum Zusammennähen gegangen ist. Und das ist okay. Die Aida nimmt sehr gerne auch Quietschspielzeug, aber ich verwende immer solches, wo der Hund, also wo das Quietschi so versteckt ist, dass es nicht jedes Mal quietscht, wenn der Hund draufbeißt, sondern dass es halt Zufallsprinzip ist. Also der Hund versteht schon, ah, dieses Spielzeug mit dem Muster, das hat der Quietschi drin, ja, und manchmal merkt man auch, dass sie da noch sucht, aber es ist nicht jeder Knautscher ein Quietscher. Das ist zum Beispiel eine tolle Sache. Und es gibt auch Bälle, die quietschen, aber die sehr, also die zum Beispiel nur dann quietschen, wenn der Hund sehr, der kann knautschen, da quietscht er nicht. Und wenn er sehr fest zu packt, dann quietscht er. Also diesen Mechanismus verstehen die Hunde natürlich auch super schnell. Ja, dass die halt knautschen können, ohne dass es quietscht. Oder sie hauen richtig rein und es quietscht. Und die anderen Bälle, wenn die nervig sind, ja, entweder ich stelle sie nur in den Zeitraum zur Verfügung, wo mir das nichts ausmacht. Oder in der Umgebung zur Verfügung, wo mir das nichts ausmacht. Oder ich lasse es. Ja. Also, wenn der Hund sehr viel Freude dran hat und ich weiß das und es geht mir nur um meine Nerven, dann sage ich eher, ja, gut. So, wenn alle meine Bedürfnisse gestillt sind, dann soll der sich mal austoben, weil in Wirklichkeit ist das Ding dann 5 Minuten interessant. Vielleicht wird es noch ein bisschen rumgeschleppt, aber dann liegt es ja eh nur rum.
Wie sieht es aus? Es gibt ja Spielzeuge, da steht drauf, man sieht gerade ein bisschen die Nase vom Pöppi.
Alles gut.
Es gibt ja Spielzeuge für Kinder ab 3 Jahre, für Kinder ab 6 Jahre. Gibt es tatsächlich auch Spielzeuge für Hunde, wo man ja einfach schauen sollte, wie alt ist denn der Hund und ist das für den Hund geeignet oder gibt es bei Hunden keine Altersfreigabe oder Begrenzung?
Die gibt es jetzt nicht, zumindest gibt es keine gesetzliche Regelung. Und auch da würde ich mal, das hängt nämlich von ganz vielen Faktoren ab. Ich würde nämlich schauen, jetzt unabhängig vom Alter, wie groß ist mein Hund, wie groß ist das Spielzeug, welche Beschaffenheit hat das Spielzeug, wie soll das bespielt werden, kann das zu Frust führen? Also das sind einfach so viele Faktoren, die ich einfach individuell entscheiden muss. Also, weil ich kann jetzt, wenn ich jetzt einen Malteser-Welpen habe, und der kriegt so einen riesigen Fußball-großes Spielzeug. Das kann schon klappen, ja, aber das kann auch nicht klappen. Also da muss man wirklich entscheiden. Und natürlich in dem Alter, wo die Hunde jetzt, wenn sie jung sind, die Zähnchen wechseln, da würde ich jetzt auf Spielzeug ausweichen oder eher auf Kauartikel und solche Dinge, wo, wenn dann halt mal das Zähnchen drinsteckt, das kein Problem macht. Ja, also nichts, was mit Luft gefüllt ist und platzen kann. Das würde ich aber grundsätzlich einen Hund nicht zur Verfügung stellen. Und wo vielleicht eben auch dieses Bedürfnis zu kauen ganz gut gestillt werden kann. Es gibt doch so, also es gibt kein unkaputtbares Spielzeug und man muss da immer denken, wenn ein Spielzeug als unkaputtbar definiert ist, bedeutet das auch, dass der Hund, dass es nicht knautschbar ist. Das kann sehr frustig sein für viele Hunde.
Wenn wir jetzt einen erwachsenen Hund haben, ich bleibe jetzt mal gerne bei meiner Nettie, also egal, was du meiner Hündin gibst, das hält 5 Minuten, die schreddert tatsächlich alles. Und das geht natürlich, bin ich ehrlich, ins Geld, wenn man hochwertige Sachen holt. Deswegen bedient sie sich halt immer an unserem Brennholz, weil wenn sie das schreddert, dann soll sie es halt schreddern. Wir haben Buche, das ist recht hart, aber sie kriegt es trotzdem geschreddert. Was wäre denn das Ideale dann halt für einen Hund, wo ich weiß, wenn ich dem das jetzt gebe? Und ich möchte es ihm ja nicht sofort wegnehmen, weil er es kaputt macht, weil dann ist es ja wieder kein Spiel, ne? Er soll ja schon die Möglichkeit haben. Was würdest du denn für solche Hunde empfehlen. Davon ab, da haben wir, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Du bietest ja auch hochwertiges Hundespielzeug an und auch Empfehlungen. Das heißt, wenn man da Fragen zu hat, kann man sich natürlich auch bei dir dann melden.
Ja, kann man. Und ich mache auch Online-Beratung. Also die sind natürlich kostenfrei. Also wenn du es verlinken magst, dann können wir das gerne machen.
Das wird auf jeden Fall verlinkt. Jetzt nur, also das ist mir eingefallen, das hatten wir noch gar nicht gesagt.
Ja, also wir schauen uns das immer sehr individuell an. Hunde, die gerne schreddern, da würde ich jetzt gar nicht drauf setzen, dass man das über gekauftes Spielzeug macht oder zumindest weniger über das. Tatsächlich würde ich denen viel zum Schreddern zur Verfügung stellen, also im klassischen Recycling-Upcycling-Bereich. Also wenn du, also bei all den Dingen, man beobachtet den Hund sowieso immer dabei und hat Alternativen, wenn wir das Verhalten unterbrechen wollen, also Schnüffelteppich oder einfach nur Kekse werfen oder was auch immer. Die sollte man immer haben und man lässt ihn natürlich auch nicht gleich allein damit. Das ist sowieso wichtig immer bei diesen Dingen. Aber bei Hunden, die gerne schreddern, schaut man mal, wenn Papier geht, ist natürlich das Altpapier oder die klassischen Klopapierrollen, Küchenpapierrollen und so weiter tolle Möglichkeit. Und wenn man sagt, ich möchte aber doch den Hund irgendwie ein bisschen an Spielzeug, an so Objekte gewöhnen und möchte auch mit dem was machen, dann würde ich zu Beginn tatsächlich Gitterbälle empfehlen, die man einfach mit Karton oder wenn Karton nicht geht, dann auch gern Stoff mit Keksen füllt, sodass der schreddern kann. Aber halt nicht den Ball schreddert, sondern diese Dinge. Also vorausgesetzt, der kennt jetzt vorher schon, dass er Karton oder Karton oder Papier ist ähnlich, Stoff wollte ich sagen, schreddern kann. Und dann schaue ich mir das an und schaue halt, dass ich entweder nachfülle immer, sodass eben der Ball selbst nicht zerstört wird, sondern immer nur das Interieur. Und daraus kann sich dann auch schon wieder was Schönes Neues entwickeln. Daraus kann man auch dann Zerspiele ableiten und so weiter. Es gibt immer Möglichkeit, dann auch solche Objekte mit reinzubringen. Aber ich lasse ihn natürlich nicht allein damit.
Und jetzt noch eine Frage, das kennt vielleicht jeder, der Geschwister hat, Mehrhundehaltung. Das heißt, man hat zwei Hunde und im schlimmsten Fall ein Spielzeug oder beide Hunde haben ein Spielzeug, aber der eine Hund nimmt dem anderen Hund das ab und dann kommt, Mama, der hat mir weggenommen. Was kann ich denn da tun? Weil es ist natürlich kontraproduktiv, wenn Hunde mit einem Spielzeug spielen und darüber dann Streit entsteht. Es gibt es bei Menschenkindern, das wird es mit Sicherheit auch bei Hunden geben, oder?
Natürlich, also Ressourcenthematiken sind häufig verbreitet. Also wenn mehrere Hunde in einem Haushalt leben, muss man wirklich ein gutes Auge drauf haben, wie die damit umgehen, ob die das können. Ich zum Beispiel hatte das Glück, ich hab ja vier Hunde gehabt, und da konnte wirklich das Spielzeug rumliegen und es gab nie Probleme. Es waren auch immer, es sind immer mehr Spielzeug rumgelegen, als Hunde da waren. Und die konnten dann immer was nehmen. Und es gab auch bei Futterpuzzles keine Probleme. Also die konnten alle in ihren Hundeoasen die Futterpuzzles vernaschen. Und wenn halt dann doch mal was im Raum gelandet ist und der andere ging dann dazu, das war schon leer. Der hat gecheckt, okay, ist leer und das war kein Thema. Das hat man natürlich nicht immer. Das heißt, man muss da schon schauen, dass man da dann Bereiche zur Verfügung stellt, zum Beispiel über Trenngitter in der Wohnung oder so, dass wirklich der Hund sicher ist, okay, der hängt mir jetzt da nicht schon im Nacken und nimmt mir das dann gleich weg. Also da würde ich die Situationen sicher gestalten, sodass jeder seinen Rückzugsort hat.
Das heißt, mehr Hundehaltung, mehr Spielzeuge bedarf einfach ja einer besonderen Beobachtung und
ja und Management halt, also Management. dass man sagt, okay, die Tür ist zu oder eben das Trenngitter ist angebracht, wenn sie sich mit etwas beschäftigen, so dass jeder da seinen Freiraum hat. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also ich kann auch, also auch wenn es jetzt ums Spielen geht, ist es ja oft häufig so, dass wenn wir mit dem einen Hund spielen, dass der andere dann mitspielen will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man das natürlich macht. Und wir haben viel geübt, zum Beispiel, jeder kann sich mit seinem Futterbastel beschäftigen und ich spiele mit einem Hund. Und das war natürlich jetzt nicht, ich meine, gut, bei den 60-Kilo-Hunden, da dobt man sowieso nicht durch die Wohnung wie ein Irrer, weil dann hat man kein Mobiliar mehr. Aber dann haben wir da halt trotzdem nebenbei ein schönes Spiel gespielt und die sind halt dann reihum, haben wir das gewechselt. Also da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, wie man das machen kann, ohne dass der andere frustig wird.
Das ist halt das Wichtige, dass wenn bei einer Mehrhundehaltung mehrere Spielzeuge da sind. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben halt mit 5 deutschen Doggen zusammengelebt. Und da war es halt auch so, das wurde alles verteilt und die hatten damit keine Probleme, wenn ich mit jemandem anders spiele. Jetzt die Konstellation, die ich jetzt habe ich ja nur noch 2, Nettie Deutsch Kurzer, Pöppi Kleiner Mischling. Würde ich mich mit der Nettie beschäftigen, lässt der Pöppi sofort sein Spielzeug liegen und kommt dazwischen. Ich kann beispielsweise mit ihm mit dem Zergel spielen. Er nimmt sich auch gerne mal ein Handtuch oder sowas. Kein Thema, würde Nettie mit ihm spielen wollen, kippt das sofort, das will er nicht. Also da muss man sich tatsächlich auf jeden Hund einzeln einlassen. Das heißt einfach, man muss, wenn man mehrere Hunde hat, das tatsächlich auch beobachten, managen, wie du schon gesagt hast, damit das Ganze nicht kippt, sondern damit die Hunde wirklich auch Spaß daran haben und sagen, ja, nee, hier bin ich in meiner Safety-Zone, hier passiert mir nichts, weil Mama hat das Gitter zugemacht, da kann jetzt keiner ranlangen. Ich kann mich hier auch mit meinem Spielzeug selber beschäftigen, richtig?
Ja, wir brauchen da einfach klare Strukturen und über die sollte man halt wirklich Gedanken machen und die dann die Hunde hinführen, dass sie die Strukturen auch annehmen. Weil wir Menschen tendieren so dazu, in unserem Kopf arbeitet das, dann haben wir das und dann habe ich so den Eindruck, dass die Menschen erwarten, dass der Hund ja jetzt eh weiß, was jetzt meine Struktur ist. Aber so ist es halt nicht. Also die Struktur zu überlegen, das ist total wichtig und das ist gut. Und eine schnelle Entscheidung zu treffen ist auch gut. Also das nicht ewig rauszuzögern und nicht ins Tun zu kommen. Wir wollen ja was machen. Und dann halt die Umsetzung sollte so sein, dass der Hund es dann auch versteht. Weil wenn der Hund dann in der Struktur lebt, das Ritual angenommen hat, dann ist es ja eh wunderbar und das trägt dann halt so einen super, ja, einfach an reibungsloseren Alltag bei.
Liebes, das war bis zu jetzt dieser Stelle ein wirklich wunderbares Interview. Hast du denn noch etwas, was dir sozusagen zu diesem Thema auf dem Herzen liegt, was du unseren Zuschauern gerne mitgeben möchtest, als Anregung zum Nachdenken, als Idee, irgendetwas, wo du sagst, ja, das möchte ich gerne noch unseren Zuschauerinnen, Zuschauern, Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben?
Ich denke, das Wichtigste ist gesagt, vielleicht einfach so als Hilfe, als Merkhilfe, keep it simple. Also macht's bitte weniger und das dafür ordentlich. Und holt euch wirklich lieber mal den Rat und zwar nicht aus 1000 Internetforen, sondern vom Experten. Vor allem auch, wenn es um Kaufentscheidungen, also wenn es wirklich um Geld und um Ressourcen geht, macht es da schlau und schaut, was wirklich zu eurem Hund passt. Und wenn ihr mehrere Hunde habt oder auch zum Beispiel schon Hunde hattet, bitte vergleicht sie nicht miteinander.
Das
Jeder Hund
heißt
ist
nur
ein
noch
Leben.
mal für dich da draußen, die Anja, steht dir bei Fragen rund um, welches Spielzeug passt zu meinem Hund zur Verfügung. Die Beratung ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, in dem Fall dann auch kostenfrei, weil es dir natürlich am Herzen liegt, dass für diesen Hund in dieser Situation auch das Passende gefunden wird. Das ist einfach wichtig, dass man nicht einfach, ja, ich kaufe jetzt mal das oder nehme jetzt mal das mit, sondern dass, wenn man wirklich den Mehrwert des Spiels seinem Hund zugutekommen lassen möchte, dann soll man, wie du so schön gesagt hast, mal 1, 2, 3 Gehirnzellen einschalten, überlegen, ist das Bällchen das Richtige für meinen Hund? Wäre dieses Intelligenzspielzeug das Richtige? Sollen wir was zusammen machen? Wäre vielleicht das Zergel das Richtige? Und die Zeit, die ich in diese Überlegung dann einbringe, mich dann zum Beispiel bei dir melde und sag, du Anja, ich habe jetzt das und das und das, das könnte gut sein, das ist vielleicht weniger gut oder ich habe mehrere Hunde, wie manage ich das denn dann? Da stehst du ja dann auch mit Rat und Tat zur Seite. Wir werden das natürlich auch hier unten drunter verlinken und ich weiß, du hast auch noch ein Leckerchen vorbereitet, richtig?
Ja, natürlich. Das soll doch auch sein, oder? Also vor allem, wenn du jetzt bis zum Schluss da dabei warst, sowieso. Also es gibt mit dem Rabattcode, den wir dir unten verlinken, gibt es 10% auf alle Spielzeug- und Beschäftigungsmöglichkeiten in meinem Shop.
Super, Anja, an dieser Stelle von Anja zu Anja, ich finde das mal so witzig. Herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Das war wirklich ein tolles Interview und ja, ich bin mir sicher, dass viele Leute jetzt auch sagen, ja, Spiel ist doch nicht so einfach. Da muss man doch ein bisschen Hirnschmalz reingeben, weil Spiel ist eine Sache, darüber muss man nachdenken und das ist nichts, was Gott gegeben ist, sondern teilweise tatsächlich, das haben wir ja gelernt, auch ein bisschen Managementbedarf. Anja, an dieser Stelle herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal zu einem anderen Thema wiedersehen.
Sehr gerne. Danke vielmals. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch über jede Rückmeldung, wenn zum Beispiel die eine oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer, Zuschauer auch sich vielleicht traut zu spielen mit dem Hund, wo das vielleicht ja noch jetzt noch nicht so geklappt hat.